Andere sehen in dieser Geschichte ein schreckliches Gericht. So geht's den Menschen, die nicht an Gott glauben. Ich habe es euch ja schon immer gesagt. Sie müssen alle elend umkommen. Und dann wieder gibt es diese Geschichte als Urbild der Geborgenheit in der Arche. Menschen und Tiere sitzen da einträchtig und gemütlich beieinander und draußen regnet es ganz fürchterlich. Und alle diese Deutungsversuche enthalten Richtiges, aber alle greifen auch zu kurz. Denn es ist zwar eine Geschichte von einer furchtbaren Katastrophe, aber vor allem ist es eine Geschichte vom großen Vertrauen und so schließlich eine Geschichte auch von einem Ausweg. Die Geschichte von einem Ausweg aus einer Katastrophe, sozusagen von einem Notausgang. Aber letztlich führt dieser Ausweg zu einer Rettung, zum Erhalt der Schöpfung. Noah geht aus der Arche. Das setzt natürlich voraus, dass er vorher reingegangen war. Und damit fing das Vertrauen an. Wahrscheinlich kennen die meisten von uns ja diese Geschichte, erinnern wir uns. Gott hat zu Noah geredet, Noah hat Gottes Stimme gehört, er hatte die Zeichen der Zeit erkannt und er hat Gott vertraut. Er hatte sich dabei selbst zum Gespött gemacht aller, als er mitten auf dem trockenen Land ein Schiff baute. Damit wird er aber im Alten wie im Neuen Testament als Beispiel des Glaubens dargestellt, als ein Mensch, der sein Verhalten nicht von der Meinung anderer abhängig macht, sondern auch seinen eigenen Vorstellungen und Fähigkeiten nicht vertraut, sondern Gott. Und damit steht Noah in einer ganzen Reihe von Glaubenshelden. Im Neuen Testament gibt es dann auch noch eine Aufzählung davon. Im Alten Testament nenne ich nur so ein paar Namen. Noah, Abraham, der aus seinem Vaterland auszieht, Moses, der sich zum Pharao traut und so weiter. Im Neuen Testament gibt es das auch. Da gibt es diesen Stephanus, der sich steinigen lässt, weil er glaubt. Und viele andere Märtyrer. Da gibt es Paulus, der eine Reihe von Gefahren auf sich nimmt, die er ja auch mal aufzählt. Und dann weiter in der Kirchengeschichte gibt es so einen wie Martin Luther. Bei allen Schwierigkeiten, die man manchmal mit ihm auch haben kann. Aber eins ist klar, Gottes Wort war ihm wichtiger als das Kirchenrecht und der Zeitgeist damals. Oder auch der Theologe Bonhoeffer, dem die Wahrheit wichtiger war als sein eigenes Leben. Und ganz viele Christen auch heute noch in der Verfolgung. Und darüber können wir bei Open Doors leicht nachlesen. Es hat also nie aufgehört, eine Reihe von solchen, ich sag's ruhig, Helden. Noah musste es miterleben, wie Menschen in eine fürchterliche Situation hineingeraten. Er saß in seiner Arche und draußen steigt das Wasser. Und das müssen wir auch heute immer wieder miterleben und mit ansehen. Doch für Noah galt, mich trägt die Arche, auch wenn ich nicht weiß, wohin. Die Zukunft war auch für ihn ungewiss. Ein guter Ausgang der Katastrophe war ja nur glaubensmäßig in Sicht. Und darin ähnelt Noahs Situation der unsrigen auch in vielerlei Hinsicht. Nur er hat die Zeichen der Zeit oder ich sage hier lieber richtiger die Worte und Zeichen Gottes beachtet, vorher und nachher. Zum Vorher. Die Menschheit ist verdorben, sagt Gott. Es ist so, als hätte Gott an dieser Stelle zu sich selbst gesprochen. Als hätte er gesagt, ich ziehe jetzt einen Schlussstrich. So geht es einfach nicht weiter. Und das Ende war damit beschlossen. Es war quasi die Umkehr der Schöpfung, die Vernichtung der Schöpfung. Gott tut es leid, Menschen geschaffen zu haben. Ein Grund zur Resignation, ein Grund zum Aufgeben. Es gibt diesen Ausweg, habe ich eben gesagt. Noah war der Einzige, der zu Gott hält. Bau einer Arche. Nicht ein festes Haus hat er gebaut, das doch keinen Bestand hätte, sondern eine bewegliche und provisorische Unterkunft für ihn, für seine Frau, für seine Söhne und deren Frauen und die Tiere. Wie kommt eigentlich die Geschichte der Sintflut bei mir an, bei dir an? Sehe ich darin einen strafenden, einen grausamen Gott? Einem Gott, dem nur leid tut, dass er die Menschen geschaffen hat? Der sie deswegen vernichtet? Oder verstehe ich dass Gott in seiner Heiligkeit die Sünden der Menschen nicht bestehen lassen kann und der trotzdem einen Ausweg sucht, einen Neuanfang bietet, sehe ich einen Operateur, der ein krankes Geschwür ausschneidet, damit gesundes Leben weiter bestehen kann? Aus meiner Sicht ist es eben eher so. Gott beginnt die Schöpfung neu mit Noah, zumindest die Schöpfung der Menschen. Noah wird sozusagen ein neuer Adam. Allerdings nicht mehr im Paradies, in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Die Sünde ist bereits in der Welt. Und das sieht Gott auch so. Und dazu möchte ich dann am Schluss noch mehr sagen. Dass Noah die Botschaft hörte und befolgte, wird als Glaube bezeugt. Noah und die Familie als einzige Menschen, die an ihrem Schöpfer festhalten und ihn achten. Und so geht er auf Gottes Weisung hinein in die Arche. Wären uns aus der Zeit Noahs in der Arche irgendwelche Worte überliefert worden, dann könnten sie vielleicht ähnliche gewesen sein wie die von Dietrich Bonhoeffer aus der Gefängniszelle. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Ja, Vertrauen auf die Hilfe Gottes bewährt sich ganz offenbar gerade nicht in solchen Zeiten, in denen es einem gut geht, in denen man sich seiner Sache und seiner Zukunft sicher sein kann, sondern umgekehrt, gerade in solchen Zeiten großer Ungewissheit und Sorge. Die Arche, die Noah und die Seinen einem ungewissen Ziel entgegentrieb, sie steht, so denke ich, stellvertretend für viele Situationen und Bewegungen und Entwicklungen unseres Lebens, von denen wir auch nie mit Sicherheit sagen können, wohin sie führen und wie sie ausgehen werden. Ich denke, viele von uns können davon ein Lied singen oder auch, fromm gesagt, ein Zeugnis ablegen. Ich auch. Nähe Gottes in der Krise. Und so sagt mir diese Geschichte und Noahs Verhalten, das Vertrauen auf Gottes Führung, auf seine Nähe und Liebe kann Menschen helfen, auf dem richtigen Kurs zu bleiben und dabei die Augen offen zu halten, sozusagen die Hinweisschilder nicht zu übersehen, die auf einen guten Ausgang hinweisen. Die Hinweisschilder auf diesen Notausgang so. Und damit auf ein Gehaltensein in der Not und letztlich dann eben auch einen Ausweg heraus. Und hier beginnt nun unser Text bei diesem Ausweg. Noah ging heraus aus der Arche. Das bedeutet, er ließ diese ganze unglückliche Geschichte hinter sich, diesen Fluch, dieses Verderben. Es gab ab jetzt wieder eine Zukunft. Und er erkannte es auch sofort, dass er diese Zukunft nicht sich selbst zu verdanken hatte. Nicht als tüchtiger Schiffsbauer hat er das bewirkt, nicht seinen guten Manövrierkünsten als Kapitän der Arche verdankt und auch nicht sein Überlebens- und Fitnesstraining während der Zeit der Sintflut. Ja, so stelle deine Muskeln, wenn du hier wieder rauskommst. Er weiß und glaubt, ich bin bewahrt worden. Ich habe eine Chance zum Neuanfang bekommen. Und dieser Neuanfang, den beginnt Noah nicht damit, dass er die Ärmel aufkrempelt. Das tat er dann auch. Sondern zuerst damit, dass er die Hände gefaltet hat und vom Besten opferte, was er hatte. Das tat er zwar dann auch, aber zuerst hat er vom Besten geopfert, was er hatte. Und damit hat er ja auch auf einiges verzichtet, was ihm seinen Start möglicherweise erleichtert hat. Diese Tiere zu opfern, das war schon etwas, diese Tiere hätte er selber auch gut brauchen können für den Aufbau einer Herde, für Ernährung und so weiter und so weiter. Aber das hat er nicht getan. Er verzichtete und er legte damit auch seine Zukunft in die Hand Gottes. Darin unterscheidet sich Noah sehr deutlich von vielen Menschen unserer Zeit, die angesichts von großen Herausforderungen und von Katastrophen ganz anders reagieren. Entweder mit Erschrecken und Lähmung, das ist die eine Möglichkeit, oder aber viele mit Sprüchen und Phrasen. Bestenfalls wird es noch so ausgedrückt, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Damit möchte man vielleicht Mut machen. Mut kann man aber oft nur schlecht machen. Doch man kann ihn bekommen. Man kann selbst Mut fassen. Noah schaut auf Gott. Für Noah beginnt der Mut mit Neubesinnung und mit Dankbarkeit. Er sah wieder Land, Zukunft, Licht am Ende des Tunnels. Und damit war die Sintflut zu Ende. Und Noah war bereit, für die Worte, die Wegweisungen, die nun nach der Katastrophe folgen sollten. Eine neue Sicht auf das Leben, eine neue Perspektive. Er schaut auf Gott und Gott redet. Wie lauten Gottes Worte? Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, ich will nicht mehr schlagen alles, was da lebt, sondern solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Diese Worte sind mir seit ganz früher Kindheit sehr vertraut. Ich musste sie bei uns in der Gemeinde immer singen, weil ich so einen herrlichen Knabensopran hatte. Kennt ihr diesen Kanon? Sonst können wir den ja auch mal singen. Nein, lassen wir lieber. Das ist vorbei mit dem Sopran. Solche Worte gehen uns aber manchmal nicht so leicht über die Lippen. Wenn wir erleben oder durch die Nachrichten erfahren, dass es Überschwemmungskatastrophen gab und alle möglichen anderen Katastrophen, und da gab es Menschen, die hatten eben keinen solchen rettenden Ausgang wie der Noah in dieser Katastrophe. Solche Fragen zu beantworten ist nicht leicht. Man kann sicher versuchen, das für sich selbst zu tun. Für andere kann man es eigentlich eher kaum. Vielleicht gibt es nur diese eine Aussage, solange es Menschen gibt, die auf dieser Erde leben, wird es eben solche Widersprüchlichkeiten und Leid geben. Katastrophen und Unglücke, Schicksalsschläge und Tiefpunkte. Und letztlich ist das alles, das wissen wir aus der Bibel, Folge der Sünde. Wir leben zwar in der guten Schöpfung Gottes, Gott selbst sagt, es ist gut, was er gemacht hat, mit der wir allerdings oft unverantwortlich umgehen. Wir leben eben nicht mehr im Paradies. Aber mitten in den durchaus oft unparadiesischen Zuständen unserer Welt können Menschen Zeichen und Wege entdecken, Auswege und Möglichkeiten, die uns geschenkt werden. Und darum, denke ich auch, steht diese Geschichte in der Bibel. Noah soll uns Vorbild sein. Ich soll auf Gott schauen. Was er sagt, ist wichtiger als das, was der Zeitgeist sagt. Ich soll festhalten an Gott, ihm vertrauen, auf ihn hören und schließlich ihm danken. Ihn ehren, auch in guter und in böser Zeit. Und wie heißt es in neutestamentlicher Zeit so tröstlich? Ich weiß nicht, was kommt, aber ich weiß, wer kommt. Und er wird einmal alle Tränen von unseren Augen abwischen. Das haben wir neulich im Hauskreis behandelt. Ich finde diesen Satz immer großartig. Gottes Tun besteht nicht vordergründig darin, dass es denen immer gut geht und dass diejenigen unangefochten und unbeschadet leben können, die ihm vertrauen. Wohl aber darin, dass ihnen immer wieder neue Kraft und neues Vertrauen erwächst. Komme es, was da wolle. Ich bin überzeugt davon, dass die Kinder Gottes nicht über ihre Kraft versucht werden. Die bevorstehende Sintflut, von der uns das Alte Testament erzählt, hat einst Noah nicht verzweifeln und untergehen lassen. Wie auch das Kreuz als äußerste Bedrohung des Lebens denen, die es annahmen, eben nicht das Ende bedeutete, sondern einen Neuanfang wagen ließ. Das wissen wir, wenn wir das Leben Jesu Christi betrachten oder das der Märtyrer, die das auch so in ihrem Leben erlebt haben. Und somit zieht sich eine Linie vom alttestamentlichen Zeugen wie Noah bis hin zu Christus und von ihm bis in unsere Gegenwart hinein. Überall da, wo Menschen wirklich ihr ganzes Vertrauen auf Gott gesetzt haben, oft genug gegen den Augenschein. Da hat es Wege und Auswege gegeben, manchmal nur so etwas wie Notausgänge und manchmal nur hinein ins ewige Leben, aber immer begleitet von dem Herrn, der selbst für uns Menschen der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Gottes Ziel ist und bleibt das Leben, allen Bedrohungen zum Trotz hat das Leben die Oberhand behalten, bis heute und bis in Ewigkeit. Noah geht aus der Arche und als erstes opfert er. Und dann geschieht noch etwas ganz Besonderes. Gott redet wieder. Er redet, so hört sich's fast an, zu sich selbst. Und wir erfahren dadurch etwas über Gottes Wesen. Und das war für mich ungeheuer wichtig, fast das Wichtigste beim Vorbereiten dieser Predigt. Und eigentlich war es auch für mich ganz neu, obwohl ich diese Geschichte von Noah und der Arche und der Sintflut zu kennen von Kindertagen an. Erstaunlich für mich war, was Gott über den Menschen nach der Katastrophe sagt und was über Gott damit gesagt wird. Gott sieht das Opfer Noahs, seine Erleichterung und seinen tiefen Dank und er fasst für sich den Entschluss, der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, so sagt die Bibel das, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn, und jetzt kommt dieses sehr Merkwürdige, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Für mich klingt das, als würde Gott sein Handeln bereuen. Gott bereut, dass er die Welt dem Chaos und der Vernichtung preisgegeben hat. Die Geschichte der Sintflut ist eine Geschichte der Reue Gottes. Es ist am Anfang die Reue Gottes, dass er einen treulosen Menschen erschaffen hat. Ich hab's satt, ich kann's nicht mehr sehen und deshalb kommt die Sintflut. Und am Ende die Reue, dass er diese Menschheit fast der völligen Vernichtung preisgegeben hat. Gott ist reumütig. Ich weiß nicht, ob das in euer Gottesbild passt. Aber so steht's nun mal da. Reumütig sind wir Menschen ja normalerweise, wenn wir über unsere eigenen Fehler nachdenken und erkennen, dass es Fehler gewesen sind. Kann man das auch von Gott sagen? Ist Gott so menschlich? Weiß er nicht eigentlich alles im Voraus? Hätte er nicht das mit den Menschen auch im Voraus wissen müssen? Ich finde das schon sehr spannend, mal sich solche Gedanken zu machen. Aber die Bibel redet so von Gott. Sie beschreibt Gott hier als leidenschaftlich. Er leidet an seiner Schöpfung und mit seiner Schöpfung. Ihm ist es nicht egal, was auf der Erde geschieht. Die Reue Gottes ist so quasi sogar ein Zeichen seiner Göttlichkeit. Es ist eine göttliche Eigenschaft, vergeben zu können und der Schöpfung einen Neuanfang zu gewähren. Und für mich das Größte, Gott tut das, obwohl er weiß, dass die Menschen sich nicht bessern werden. Gott tut das, obwohl er weiß, dass die Menschen sich nicht bessern werden. Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Mit anderen Worten, das kann man nicht ändern. Da ist nicht dran zu rütteln. Gott hat hier ein absolut realistisches Bild vom Menschen gewonnen. Ach, gewonnen ist vielleicht falsch, aber er hat es. Die Erfahrungen mit dem Menschen machen ihn aber jetzt nicht zum Zyniker. Das würden wir vielleicht so machen, ja. Im vollen Wissen über alle Abgründe der kommenden Menschheitsgeschichte schließt Gott einen Bund mit den Menschen. Es ist eine feierliche Selbstverpflichtung Gottes. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott schließt einen Bund mit den Menschen und verpflichtet sich dazu, seine Schöpfung nie wieder selbst zu vernichten, solange die Erde stehen wird. Obwohl er weiß, dass diese Menschen diesen Bund immer wieder mit Füßen treten werden. Wir sind noch gut in der Zeit, dann erzähle ich noch mal was über Bünde. Der Bund Gottes mit den Menschen. Das ist eine ganz lange Geschichte. Hier fängt das eigentlich an. Der Gottesbund mit Noah. Gott erneuert in der Geschichte immer wieder seinen Bund. Den zweiten Bund schließt Gott mit einem einfachen Nomaden namens Abraham. Ihm verspricht Gott Nachkommenschaft und ein eigenes Land. Auch wieder alle menschliche Vernunft. Aus den Nachkommen dieses Bundes wird das Volk Israel, an dem Gott festhält und das durch diese Erwählung von allen anderen Völkern unterschieden ist. Wir wissen eigentlich nicht warum, aber es ist so und bleibt so. Gott führt Israel aus der ägyptischen Sklaverei. Und am Berg Sinai gibt er ihm Gebote und schließt einen erneuten Bund mit dem Volk, diesmal aber gegenseitig. Das Volk sagt ja auch, wir wollen, ja, wir gehen diesen Bund ein mit dir. Diese Gebote, der Bundesschluss am Berg Sinai und das Wissen um die Erwählung Gottes bleiben dann über die kommenden Jahrhunderte das Privileg Israels. Das Volk bleibt aber nicht immer diesem Bund treu. Immer wieder aber hält Gott daran fest. Durch Priester und Propheten wirbt er um das Volk und droht das Gericht an. Doch im Letzten siegt Gottes Gnade und Barmherzigkeit immer wieder. Auch durch die Vernichtung der politischen Staaten Israel und Juda hindurch. Soweit ich weiß, ist Israel nicht wieder aufgebaut worden, aber Juda gab es dann wieder nach der Gefangenschaft in Babylon. Israel erfährt, dass Gott auch in der Verbannung, auch im fremden Land da ist. Er erfährt, Es erfährt, dass er treu bleibt und einen neuen Anfang ermöglicht. Und die großen Propheten, also Jeremia, Ezekiel und so weiter, hoffen dann auf einen neuen Bund. Ein Bund wird es sein, in dem Gott den Menschen ein neues Herz schenkt. Ein Bund, in dem die Treue den Menschen sozusagen ins Herz gepflanzt wird, damit dieser Bruch nicht immer wieder passiert. Das steht in Jeremia 31. Und die ersten Christen haben das dann in Jesus erfüllt gesehen. Weil er am Kreuz stellvertretend gestorben ist, gilt Gottes Bund nicht nur Israel, sondern der ganzen Welt. Das sind noch die Schafe in den anderen Stellen, von denen da die Rede ist. Und so bekennen wir Christi Blut, das für uns vergossen wird. Im Abendmahl sagen wir das. Das ist das Zeichen des neuen Bundes in 1. Korinther 11. Gott bleibt von Anfang bis zum Ende seiner Schöpfung treu. Ja, er geht so weit, dass er sich selbst opfert, damit wir eine Zukunft haben. Noah ging hinaus aus der Arche. Er blieb nicht in der vermeintlichen Sicherheit, die das Boot für ihn einige Zeit gab. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Dinge, an die ihr euch gewöhnt habt und denen ihr vertraut, die verlässt man nicht so gern. Ich jedenfalls nicht. Ich bin so ein konservativer Typ. Er bleibt nicht in dieser vermeintlichen Sicherheit. Er wagt den entscheidenden Schritt und konnte darum Gottes Worte hören und dem Vertrauen auf sie das Leben neu beginnen. Ich finde, Gott hat hier so menschliche Züge. Er lässt sich vom dankbaren Noah beeinflussen, weil Noah dieses Opfer bringt und weil es Gott angenehm ist, sagt er diese Worte und spricht in seinem Herzen. Und es wird deutlich, dass ihm nicht egal ist, ob auf seiner Erde Menschen sind oder nicht. Gott spricht in seinem Herzen. Und dieser Satz, der berührt mich sehr. Er hat eine Beziehung zu uns Menschen. Weil Noah ihm dankbar ist, lässt er sich in seinem Herzen ansprechen. Ich denke, wir können durch diese Geschichte von Noah und seiner Arche erkennen, wie Gott zu uns steht und was er für ein Verhältnis zu uns hat. Offensichtlich will er gar keine Menschen, anderen Menschen haben als die, die es gibt. Keine anderen als uns. Wenn er das gewollt hätte, dann hätte er nicht Noah und seine Familie die Arche bauen lassen, dann hätte er einfach neue Menschen gemacht. Aber er möchte, dass wir so wie Noah mit ihm wandeln, mit ihm in lebendiger Beziehung stehen. Dieses ganze Drama mit Noah, der Sintflut, der Arche und dem Regenbogen, das sagt uns, du Mensch, du bist wertvoll für Gott. Du und die ganze Schöpfung, die zu bewahren du mithelfen darfst. Und zum Zeichen und zur Erinnerung hat Gott den Bogen an den Himmel gesetzt, damit du den Bogen nicht mehr überspannen musst. Grund genug für uns, denke ich, dankbar zu sein. Und diesen Weg einzuschlagen, mit ihm und zu ihm und so mit ihm zu gehen. Amen.